Frau Stange, wenn ich gerade darauf antworten darf, als Beauftragter der Landesregierung kann ich sagen, dass es dass innerhalb der Landesregierung klar ist, dass nachdem jetzt der Maßnahmenplan diskutiert und verabschiedet ist und somit auch umgesetzt ist, als nächstes auch die Neuordnung des Thüringer Gleichstellungsgesetzes ansteht und auch kommen wird. Und was Sie inhaltlich dazu gesagt haben, das kann ich sehr gut verstehen. Und da bin ich auch sehr auf Ihrer Seite bei vielen Dingen, die Sie gesagt haben, zum Beispiel hauptamtliche Behindertenbeauftragte in den Kommunen etc. etc. Da gibt es wirklich viele Dinge zu tun, auch eine Verbesserung der Bauordnung etc. etc. Da stehen ganz viele Dinge an. Das ist unbedingt so. Aber wir machen eins nach dem anderen. Und deshalb hat die Landesregierung gesagt, okay, erst den Maßnahmenplan, der ist jetzt fertig. Und dass wir das genauso wollen, wie Sie sagen, und dass wir auch da mehr Geld in die Richtung fließen muss, ist völlig klar. Gar keine Frage.
Dankeschön, Herr Dr. Brockhausen. Herr Mertens wollte noch darauf antworten direkt. Und dann gibt es auch noch ein Statement aus dem Auditorium heraus.
Ja, Frau Stange, also ich bin Ihnen sozusagen für Ihre Attacke geradezu dankbar, denn Sie haben kein einziges Thema aus dem Bildungsbereich gewählt. Das nicht umsonst. Das nicht umsonst. Ich will Ihnen etwas sagen. Ich meine, Sie sagen, wir hätten ja früher und könnten. Der Konjunktiv nützt uns nichts. Wir brauchen die parlamentarischen Mehrheiten, und zwar egal, wo wir politisch stehen, das ist einfach so. So, und ich will Ihnen jetzt so ein ganz banales Beispiel zeigen, um zu zeigen, wie schwierig das ist. Das lässt sich alles ganz flott formulieren. Ich warte auch nicht auf den breiten gesellschaftlichen Konsens. Ich glaube, Politik muss auch Akzente setzen. Nicht nur warten, bis der Konsens da ist, sondern sie muss auch die Voraussetzung schaffen, dass sich da was ändert. So ein paar ganz banale Beispiele. Ich bin ja nun wirklich nicht unbekannt dafür, dass ich eine gewisse Auseinandersetzung mit den Förderschulen suche. Nicht, weil ich sie schlecht finde, sondern weil sie strukturell was Falsches sind. Strukturell. Nämlich sie setzen strukturell auf Separierung. Ich kann Ihnen sagen, die erste Reaktion, die wir hatten, im Übrigen von Eltern, war die Gründung eines Verbandes pro Förderschule. Und selbst wenn ich mit meinen politischen Mehrheiten im Parlament, die ich für vieles, was ich möchte, gar nicht habe, beiseite wäre, wäre es noch nicht, dass ich sozusagen auch das umsetzen könnte. Es gibt harte Widerstände. Im Übrigen, damit man auch so sieht, wie die Diskussionslage in der Gesellschaft ist. Mein Minister hat mit Praktikern, die nun wirklich Inklusion in ihrer Schule praktizieren, eine große Veranstaltung gemacht und hat dazu die gesamte Presse eingeladen. Am Folgetag war in der Presse, und zwar in einer Zeitung, will ich dazu sagen, die anderen haben gar nicht darüber berichtet, war nichts anderes drin, außer einem kritischen Statement von Pro-Förderschule, warum alles nicht geht. Das ist auch ein Teil der Wirklichkeit, mit dem man leben muss, auch in Politik leben muss. Und ich will Ihnen noch ein ganz konkretes Beispiel machen, wie ja zurückhaltend das ist. Forderungen sind immer schnell erhoben, aber die politische Wirklichkeit ist ein bisschen anders. Das wissen wir ja beide nur zu genau. Wir haben im Koalitionsvertrag drinstehen, dass wir das Förderschulgesetz im Lichte der UN-Konvention überprüfen wollen. Das war das Einzige, was wir haben ja wirklich eine Menge im Koalitionsvertrag drin, das war das Einzige, was maximal drin möglich war. Ich sage Ihnen, meine Forderung ist eine andere. Wir brauchen kein Förderschulgesetz, das ist Unsinn. Wir brauchen ein Schulgesetz für alle Kinder. Und trotzdem brauche ich eine parlamentarische Mehrheit, die das für mich auch mit organisiert. Das ist so. So, und da sind wir, das kann man auch offen sagen, vor 2,5 Jahren nicht ganz zusammengekommen mit unseren beiden Parteien. Das andere möge das freuen. Gucken wir mal strategisch, gucken wir mal in 2,5 Jahren, ob es anders aussieht. Und dann sind wir beiden vermutlich die Ersten, die das Förderschulgesetz sofort abschaffen. Und was die Frage der Barrierefreiheit, das ist ja mal ein hartes Argument, was sozusagen gegen die Inklusion in der Schule angeführt wird, anbelangt. Will ich Ihnen deutlich sagen. Wir haben ja inzwischen die Schulamtsbezirke reduziert. Wir haben in Thüringen einen Schulamtsbezirk gehabt, in dem keine einzige Förderschule rollstuhlgerecht war. Da hat kein Mensch drüber geredet. Kein Mensch. Es hat auch kein Mensch darüber geredet, dass wir in Thüringen eine doppelt so hohe Zahl an Schülern in Förderschulen haben, wie im Rest der Republik. Und dass mir jemand erklären will, die Zahl der Behinderten sei in Thüringen doppelt so hoch wie im Rest der Republik, ist Unsinn. Wir wissen, wer das kommt. Ich weiß, wenn ich dieses Café heute leer räume und ich richte heute darin ein, eine Schule für geistig Behinderte, dann steigt hier signifikant die Zahl der geistig Behinderten, und zwar in dieser Region, nicht durch Zuwanderung, in dieser Region an. Und Sie können das gleiche Experiment machen, neben irgendeine Sinnesbehinderung, eine Hörbehinderung, haben Sie exakt den gleichen Effekt. Wir wissen, dass diese Schulen die Tendenz haben, ihre Plätze aufzufüllen. Und wir haben da ein massives Problem. Und auch da muss man ans Gesetz ran. Und auch da brauche ich eine Mehrheit. Dass diejenigen, die das Angebot machen, auch gleichzeitig diagnostizieren dürfen, wer denn dieses Angebot braucht. Na super, kann ich sagen. Das sind ja tolle Voraussetzungen. Und selbst wenn ich das bei meinen staatlichen Schulen regulieren kann, muss ich es auch so regulieren, dass ich es auch bei den Schulen in freier Trägerschaft hinkriege, nämlich dass die auch nicht mehr diagnostizieren dürfen, sondern dass es nur noch eine unabhängige Stelle gibt, die diagnostiziert. Und was das bedeutet, im Übrigen auch von Ihrer Partei sind wir da teilweise mitgepeitscht worden, ich erinnere nur daran, als wir im letzten Jahr das Gesetz über Schulen in freier Trägerschaft geändert haben, die Finanzierung umgestellt haben, was hier im Land los war, ich kann Ihnen sagen, also das letzte Jahr war nicht sehr spaßig für mich, aber es war notwendig. Ich habe dazu gestanden und gesagt, diese Kürzungen sind notwendig, weil hier etwas explodiert. Wir setzen finanzielle Anreize, dass Kinder separiert werden. Das dürfen wir nicht tun. Und ich kann Ihnen nur sagen, auch da gehört zur Opposition, gelegentlich auf die Regierung einzuschlagen. Aber da hätte ich mir manch andere Unterstützung auch aus der Opposition gewünscht, die ich da nicht hatte. Und ich glaube, da hätten wir vielleicht ein bisschen mehr Erfolg auch an anderer Stelle zu erzielen.
Herr Kinscher, erstmal.
Ja, erstmal vielen Dank, Herr Staatssekretär, für die sehr offenen und von meiner Seite her sehr unterstützenswerten Worte, dass nämlich diese Separierung das Problem ist, jahrzehntelanges Problem ist, das dazu führt, ich hatte das vorhin angesprochen, in der Kindertagesstätte geht das alles noch. Aber auch dort haben wir Tendenzen, die jetzt nichts mit Politik, ich will mich da jetzt auch nicht in die politischen Fragen hier einmischen, sondern die auch was mit Sicht von Menschen, zum Beispiel von Eltern, auf das Thema Behinderung haben. Da ist ein Prozess im Gange, der eben Leistungsdenken so an erste Stelle steht, dass also sogar eine Tendenz, die wir vor 10 Jahren so auch noch nicht hatten, dass eben auch schon im Kindergartenalter dort Tendenzen wahrzunehmen sind, die die Separierung fördern. Ja, und dann hat natürlich unser Thüringer Schulsystem richtig zugeschlagen in den letzten 20 Jahren, was dann nach der Kita kam. Insofern danke für die sehr offenen Worte. Aber ich möchte jetzt mal weg von Politik und Geld eben auf die, auch auf die Sichtweise Mensch mit Behinderung, Kind mit Behinderung, wenn schon dieses Leistungsdenken so forciert wird, schon im Kindesalter. Und die Ausgrenzung, die ja dann im Bildungssystem ja auch weitergeführt wird, führt das ja auch dazu, ich mache jetzt mal den ganz großen ethischen Bogen hier, das Lebensrecht von Menschen mit Behinderungen an sich in Frage zu stellen, indem eben durch pränatale Diagnostik und andere Themen sozusagen schon in Frage gestellt wird und Eltern auch, und da ist die Medizin ethisch sehr gefordert aus meiner Sicht, die Frage gestellt wird, muss es denn ein solches Kind überhaupt erst geben? Ja, dann kommen die Mechanismen, dass das alles, was das unserer Gesellschaft kostet und so weiter, dass also Kinder mit Down-Syndrom kaum noch auf die Welt kommen. Dass eben solche Fragen, die nichts mit Geld und erstmal auch nichts mit politischer Richtung zu tun haben, sondern die ethische Fragen sind, in unserer Gesellschaft viel zu wenig im Vordergrund stehen und dabei eben dann wir uns natürlich über die Barrierefreiheit und die Stufen hier und das da streiten können, aber diese grundsätzliche Frage, ich werf das nochmal aus, weil vorhin auch die Frage kam, Eltern, wenn schon in der Medizin sozusagen der Blick da ist, der muss toll sein, der neue Mensch, der soll gesund sein, der sollte möglichst allen Normen entsprechen. Wenn da schon das Denken beginnt, dann ist es desto schwerer auch für Eltern mit einem behinderten Kind zu diesem Kind zu stehen oder auch gerade schwangeren Frauen diese Alternative sehr, sehr schwer gemacht wird. Denken Sie dran, was auf Sie zukommt bei all den jetzt heute medizinischen Möglichkeiten, die gegeben sind in der vorgeburtlichen Diagnostik. Diese Themen sich mal gesellschaftlich zu stellen und darüber auch offen auszutauschen und dem auch offen entgegenzugehen und diesen offenen Disput zu führen. Ich glaube, das ist auch noch eine Herausforderung, vor der wir alle stehen. Und Sie sprachen es vorhin an mit dem Gegenwind, den Sie so nicht erwartet hatten, ob es im Bereich der Pädagogen war oder im Bereich der Lehrer. Wie bitte? Und der Eltern, genau. Und nichts anderes erleben wir in unserer täglichen Arbeit auch. Und deshalb brauchen gerade Eltern, die sich bewusst auch für ein Kind mit Behinderung entscheiden, da unsere aller, auch erstmal moralische Unterstützung und dann auch die entsprechenden materiellen Bedingungen.
Ich möchte jetzt den Schwung nicht aus der Diskussion nehmen, aber ich möchte doch mal ganz kurz den Kreis mal aufreißen hier zwischen Politik und fachlicher Welt. Denn im Auditorium gab es auch noch eine Meldung.
Also ganz unfachlich bin ich hoffentlich nicht. Mal kurz vorstellen, mein Name ist Roger Schmidtchen, ich bin der Vorsitzende des Vereins zur sozialen beruflichen Integration. Wir haben das ja mit ausgerichtet. Ich wollte auf drei Sachen eingehen, die Sie gesagt haben. Und von meiner Seite aus gratuliere ich Ihnen zu Ihrer Politik in dem Bildungsministerium. Aber ich finde mal einen Vergleich zum Thema Sozialministerium und zu den Dingen, die in der klassischen Wohlfahrtspflege oder Sozialwirtschaft dann stattfinden. Da finden Sie drei Dinge, die da auch Antworten erwarten. Sie haben gesagt, es gibt die Frage der gesellschaftlichen Akzeptanz nicht. Es gibt das Zweite, Sie haben gesagt, es gibt große wirtschaftliche Interessen. Und das Dritte ist, am Schluss hatten Sie noch gesagt, dass Plätze praktisch ihren Bedarf dann auch selber suchen. Und wir haben das Gleiche in der klassischen Eingliederungshilfe. Und wenn man hier rumschaut, die großen Vertreter der Wohlfahrtspflege oder der neumodernen Sozialwirtschaft sind ja jetzt hier nicht vertreten. Aber an Selbstkritik gesagt, muss ich sagen, die größten Widerstände zur Veränderung in diesem System erwarten wir aus der Sozialwirtschaft. Und ich weiß nicht, die letztendlich bestimmen ja auch das Meinungsbild, was ist gesellschaftlich akzeptiert und nicht. Sie sind dafür sozusagen institutionell verankert, werden dafür bezahlt. Aber die Diskussion, es ist überspitzt formuliert. Ich sage es mal krass formuliert. Wir beschäftigen uns als Verein seit 5 Jahren mit der Frage, wie wir für Veränderungen von den Institutionen weg zu personenzentrierten Hilfen bekommen, wie wir Menschen empowern können, ihre eigenen Interessen wahrzunehmen. Und ich kann Ihnen sagen, aus den klassischen Einrichtungen kommt niemand. Also es ist also, wir können sagen, die UN-Konvention ist im Wesentlichen angekommen bei den Menschen, die Sie jetzt hier am Tisch versammelt sehen, die sich engagieren in der Selbsthilfe, aber in den klassischen Einrichtungen findet da wenig statt. Und da muss ich sagen, auch wenn manche sich vielleicht da getroffen fühlen, ich sehe das als Selbstkritik. Ich habe bisher in Thüringen erst eine einzige Einrichtung gesehen, die sich selbst aufgelöst hat. Und das gilt auch in anderen Ländern. Sachsen-Anhalt kenne ich keine, in Sachsen kenne ich keine, in Hamburg, in Mönchengladbach kenne ich eine, aber das war es auch dann schon. Und da hoffe ich, dass vielleicht man es schafft, überparteilich hier auch einen Weg in der Landesregierung zu finden, hier eine klare Aussage zu machen, dass Wahlfreiheit auch bedeutet, dass man eine echte Wahl hat.
Ich würde sagen, wir gehen in der Reihenfolge der Wortmeldungen weiter. Der Herr Panze, dann der Herr Spring und dann der Herr Menzel.
Also ich würde gerne auf beide Vorredner eingehen. Erstens, Ihre Argumentation ist richtig, ist auch meine Beobachtung. Natürlich gibt es Verbände, natürlich gibt es Träger auch in den Bereichen, die unterwegs sind, die sich darum Gedanken machen, wie sehen die eigenen Perspektiven aus. Das ist natürlich ein Stückchen menschlich und legitim. Das merkt man auch, wenn man, um bei dem Beispiel von Herrn Professor Merten zu bleiben, bei den Förderschulen, mit denen momentan diskutiert, da ist ja eine große Sorge da, dass die sagen, wir haben eine Infrastruktur, wir haben eine personelle Situation, wir arbeiten ja auch gut mit den Menschen. Wir wollen ja ein Stückchen wissen, wie geht's weiter. Und das ist so ein Appell, Herr Professor Merten, den ich da gerne auch mitgeben will. Wir haben damals, als wir über die Kita-Situation diskutiert haben und als es um die heilpädagogischen Einrichtungen in den Kindertagesstätten, bei den Kindertagesstätten ging, immer die Fragen beantworten müssen, sowohl Ängste der Eltern, die gesagt haben, wird mein Kind dann noch optimal gefördert, wenn es in eine andere Einrichtung geht. Und wir haben als Zweites die Sorgen der Träger beantworten müssen, auch der Mitarbeiter der Träger, die ja qualifiziert sind, die dann gesagt haben, wenn ihr auf der einen Seite sagt, ihr wollt andere Einrichtungen öffnen, was richtig ist, was notwendig ist, müsst ihr auf der anderen Seite uns auch die Chance geben, dass wir auch mit nicht behinderten Kindern genauso arbeiten können, wie auch als Träger mit unserer Qualifikation, aber auch mit unserer Infrastruktur weiter existieren können. Da ist noch eine Baustelle, die abgetragen werden muss, was die Förderschulen angehen muss. Was die Förderschulen angeht, weil momentan die Förderschulen natürlich für sich beanspruchen, dass sie sagen, dann wollen wir auch Kinder insgesamt auch aufnehmen können. Kinder auch insgesamt in der Summe dann auch betreuen können bei uns in der Einrichtung. Vielleicht können Sie was dazu sagen, wie da der Stand ist oder wie es da weitergeht. Denn ich glaube, das wäre dann so der Kompromiss zwischen den beiden Meinungen, wie es momentan ist, Stand ist und wo wir auch hinwollen. Einen zweiten Aspekt möchte ich gerne noch ansprechen, weil Sie das auch gesagt hatten. Natürlich lebt es von Akzeptanz. In allererster Linie von Akzeptanz der Eltern. Und Eltern, die zunächst Ängste haben und die dann einen Verein gründen und sagen, pro Förderschule oder wie auch immer, die machen sich ja zunächst Sorgen. Insofern muss man entweder dann ihnen die Sorgen nehmen, das hat auch viel mit Beratung, mit Aufklärung über den Weg, über die Chancen ihrer Kinder zu tun. Herr Kinscher, wir haben das ein paar Mal diskutiert, wenn man den Eltern diese Ängste nimmt, akzeptieren sie es, was richtig ist. Wenn die Eltern aber zunächst die Unsicherheit haben, mein Kind ist nicht mehr optimal betreut, dann halten sie an dem fest, was sie haben. Und das ist doch das, was wir ganz oft in diesem Bereich beobachten.
Okay, vielleicht mal gerade eine Gegenthese zu dem Vorvorredner, dass die Institutionen da Meinungsbildung sind. Das möchte ich doch ganz gern bestreiten. Also die Blindenselbsthilfe gibt es dieses Jahr genau seit 100 Jahren. Und ich glaube, die Blindenselbsthilfe und ich denke für alle anderen auch, die betroffenen Verbände haben, sind viele schon in der Lage, für sich zu sprechen und auch meinungsbildend zu wirken. Deshalb,
ja, Entschuldigung. Ja.
Da haben Sie mich damit missverstanden. Ich bin der Meinung, dass die Selbsthilfe sich sehr gut vertreten kann, dass inzwischen zeitlich aber die Selbsthilfe sich von der klassischen Wohlfahrtspflege entfernt hat.
Ja, okay, da kommen wir so leicht sogar zu einem Konsens. Natürlich gibt es da Interessen. Das ist mir auch klar. Ja, wer als Lehrer an der Förderschule arbeitet und jetzt seine Fälle davon schwimmen sieht, der hat natürlich Ängste. Ich denke, das kann man aber auch abholen. Jetzt möchte ich mal speziell auf ein Feld kommen, wo ich meine, dass ich eine Ahnung hätte. Herr Staatssekretär, ich bin mit Sicherheit ein Anhänger des inklusiven Gedankens. Nur wenn ich jetzt speziell die Blindensituation sehe, wir hatten vor 200 Jahren schon mal eine inklusive Bildung. Das sah dergestalt aus, dass das blinde Kind mit in der Dorfschule saß, natürlich das Tafelbild nicht lesen konnte, ja, und dementsprechend als nicht bildbar galt und zum Schluss entweder ganz einfache Arbeiten verrichten durfte oder von der Familie mitgeschleppt wurde. Und da gab es einen Menschen namens Johann August Zeune in Berlin, der einen Menschen namens Louis Braille in Paris kennengelernt hatte, dort die Punktschrift rezipiert hatte, die Leute dann aus diesen Dorfschulen holte, denen mal Lesen und Schreiben beigebracht hat und die zunächst mal in einer segregierten Einrichtung dann das Seilerhandwerk, das Weberhandwerk, Ähnliches beigebracht hatte und die mal in die Situation versetzt hat, tatsächlich von ihrer Hände Arbeit zu leben, war mit Sicherheit damals ein riesen gesellschaftlicher Fortschritt. Jetzt stehen wir wieder am Scheideweg. Herr Staatssekretär, aber für mich steht im Mittelpunkt der Mensch. Haben wir denn in Thüringen im Moment die infrastrukturellen Voraussetzungen, jedes blinde Kind in Nordhausen, in Sonneberg, in Eisenach und in Gera mit Punktschriftunterricht zu versehen, wenn es das denn inklusiv an einer Grundschule braucht? Wie sieht denn das bei den weiterbildenden Schulen aus? Welche Rolle spielt die Förderschule Weimar mittlerweile? Ist mir als Betroffener und als Vertreter der Blindenselbsthilfe eigentlich nicht so richtig klar. Warum gibt es so massive Widerstände, wenn Eltern sich dafür entscheiden, ihr Kind an eine Spezialeinrichtung, die Deutsche Blindenstudienanstalt in Marburg zu geben und dieses Recht erst vor den Sozialgerichten durchpauken müssen? Sehr belastend im Einzelfall, kann ich Ihnen einige Beispiele nennen. Gibt es in Thüringen tatsächlich Alternativen hierzu? Habe ich Zweifel. Weil zum Schluss muss, wenn ein Abitur abgelegt worden ist, derjenige auch in der Lage sein, an der Universität zu bestehen. Und dazu braucht er die blindenspezifischen Voraussetzungen. Dafür muss er Preisschrift können, dafür muss er im Mobilitätstraining entsprechend ausgestattet sein. Ist das in Thüringen überhaupt gewährleistet? Ich habe da große Fragezeichen. Würde ich mich gerne mal mit Ihnen unterhalten.
Herr Mertens, jetzt wurden Sie vom Herrn Panse und vom Herrn Spring direkt angesprochen. Ich gebe Ihnen auch gleich das Mikrofon.
Ja, ich sage da gerne zu allen Punkten was. Also zur Frage, die Ängste der Förderschulen. Ich kann Ihnen nur sagen, ich verstehe das und ich verstehe es nicht. Ich verstehe es natürlich, weil da Menschen arbeiten, die fragen, was wird in Zukunft mit meinem Arbeitsplatz sein. Da kann ich nur sagen, das ist ein ganz legitimes Interesse. Ich kann nur sagen, nee, wir haben ja nur deshalb, weil wir die Schüler inklusiv beschulen, ist doch der spezifische sonderpädagogische Förderbedarf nicht weg, sondern der muss zum Kind kommen, an seinen natürlichen Ort, wo es aufwächst. Also infolgedessen wird sich bei der Personalsituation noch gar nichts ändern. Es wird weder weniger noch mehr, sondern was wir jetzt machen, werden wir da in Zukunft tun, und wir tun es inklusiv. Es kann sein, dass es einen Aufwuchs gibt, weil wir, und da bin ich jetzt gleich bei Ihnen, Herr Spring, weil wir natürlich vor Ort dann andere Voraussetzungen auch teilweise brauchen. Aber ich kann es auch dazu sagen, der Löwenanteil aller Behinderten, die wir haben, sind sogenannte Lernbehinderte. So, und da kann ich sagen, wenn wir die regulär übers Land in ihren natürlichen Kontexte verteilen, dann ist das der richtige Weg. Und dann können wir das Personal auch problemlos dorthin bringen. Übrigens, wir müssen das in Zukunft. Denn Bei einer rückläufigen demografischen Entwicklung wird auch die Anzahl der behinderten Kinder, die da sind, rückläufig sein. Die Konsequenz ist, dass wir die Förderzentren entweder weiter zentralisieren, um hinreichend die bestücken zu können. Das heißt aber, die Fahrtwege für diese Kinder werden immer weiter. Das heißt, diejenigen, die mit einer Belastung sozusagen aufgrund ihrer Ausstattung in die Schule müssen, die werden auch zusätzlich mit diesen, langen Fahrzeiten belastet. Wenn ich die Diskussion mit Lehrern führe, die heißt dann immer nur, ja, dann müssen wir überall hinfahren. Das ist sei eine enorme Belastung, das stimmt. Aber das ist für die Kinder auch. Mit Verlaub, und da habe ich eine kindzentrierte Perspektive, sage ich ganz offen. So, und die Frage der Kooperation ist eine, wo auch die freien Träger keine Angst haben müssen. Wir haben jetzt im letzten Jahr das Schulen in freier Trägerschaftsgesetz geändert. Jetzt ist die Kooperation endlich möglich. Das hat es vorher gar nicht rechtlich gegeben. Wir haben die Voraussetzung geschaffen, und zwar aufgrund eines Falls in Ebeleben, den es gab. Der war für mich sehr einprägsam. Da gab es eine Demonstration bei mir vom Haus, wo ich dann mit sehr starken Emotionen konfrontiert war. Hat bei mir Lerneffekte hervorgerufen. Also ich habe ja gar nichts gegen Demonstrationen. Was ich nicht will, das sage ich ganz ausdrücklich, was ich nicht will, ist das, was immer wieder thematisiert wird, umgekehrte Inklusion. Nämlich, dass die Förderschulen sozusagen jetzt mit Nichtbehinderten sich so lange auffüllen, bis der Anteil an behinderten Kindern ihrer normalen Verteilung entspricht. Das ist nicht der Weg. Das ist nicht der Weg, den finde ich falsch, das sage ich ganz oft. Das kann man politisch anders einschätzen, als ich das tue, habe ich auch gar nichts dagegen. Aber da sage ich, wie Luther, hier stehe ich kann und ich will auch nicht anders, sage ich deutlich. Und im Übrigen hat jeder freie Träger nach wie vor das Recht, eine ganz reguläre Schule zu gründen, was die Infrastruktur anbelangt. Das ist ja eine nachgerade aberwitzige Diskussion im Land. Da sind die schönen Förderschulen gebaut worden, höre ich immer wieder, mit viel Aufwand barrierefrei. Dazu kann ich nur sagen, mir leuchtet es nicht ein, dass ein Gebäude, das mal als Förderschule gebaut wurde, nicht auch gleichzeitig sollte sein können, eine Grundschule oder Regelschule oder weiterführende Schule. Es gibt doch kein Naturgesetz, dass ein Gebäude sozusagen eine bestimmte Art von Behinderung anziehen muss. Doch Unsinn. Sondern wir müssen es inhaltlich ausgestalten. So, und bei den Eltern, natürlich nehme ich die Ängste ernst. Und natürlich haben Eltern auch die berechtigte Frage, wird denn mein Kind genauso gut in der Allgemeinschule wie in der Förderschule gefördert? Bitte sehr, auch da gilt es ja gelegentlich mal aufzuklären. Schauen wir uns doch mal an, wie viele Schüler und Schülerinnen denn ihre Förderschulen mit welchem Abschluss oder Nichtabschluss verlassen. Lassen Sie doch mal über die Qualität auch der Förderschulen diskutieren. Da wird immer getan, als sei da alles in Ordnung. Ich kann Ihnen nur sagen, die Welt sieht für mich da ganz anders aus. Die leisten gute Arbeit, ist ganz unstrittig, aber ich kann Ihnen sagen, mit den Abschlüssen, die dort vermittelt werden, haben Sie auf dem ersten Arbeitsmarkt so gut wie gar keine Chance. Und das kann doch nicht das Ziel sein. Und das sind die teuersten Schulen. Das sind die teuersten Schulen. So, und dann bin ich ganz unzufrieden mit dem Ergebnis, das sage ich ganz offen. Das wird immer als Lehrerkritik oder Lehrerschelte ausgelegt. Nee, mich interessiert einfach die Wirkung, und zwar immer kindzentriert. Jedes Kind sollte, die Ängste der Eltern, das muss ernst genommen werden. Man muss ihnen zeigen, dass man ihr Kind optimal fördert. Im Übrigen sprechen alle erziehungswissenschaftlichen Ergebnisse dafür, dass Kinder, die inklusiv beschult werden, und zwar alle Kinder, die inklusiv beschult werden, die Behinderten und die Nichtbehinderten, in sozialer Hinsicht deutlich davon profitieren und in aller Regel mindestens die gleichen, teilweise bessere Leistungsergebnisse haben. Da kann mir kein Mensch erklären, dass eine separierende Beschulung einen Vorzug haben soll. So, und die Frage, ob alles für jedes Kind, also das blinde Kind muss die Voraussetzung, das stimmt. Aber ich kann Ihnen nur sagen, diese Forderung ist doch berechtigt. So, und ich kann doch, und das hat Herr Panse ja sehr schön gesagt, wenn die Ersten auflaufen, wenn die Ersten beispielsweise mit einer Behinderung, egal welche es sei, in der Schule ankommen, dann fangen die Schulen an, sich einzustellen. Ich fahre ganz oft in Schulen, im Übrigen unangemeldet, und schaue mir Unterricht an. Hochinteressant, was man zu sehen kriegt, kann ich Ihnen nur sagen. Und ich bin in einer Schule gewesen, ich glaube, es war in Breitungen, da hat mir die Schulleiterin voll stolz erzählt, dass sie auch jetzt 3 behinderte Kinder inklusiv beschulen. Und ich habe sie gefragt, seit wann machen Sie das denn? Also seit 3 Jahren haben wir jetzt Kinder hier. Und wenn ich sie vor 4 Jahren gefragt hätte, dann hat sie mir gesagt, dann würde ich Ihnen gesagt haben, das geht nicht. Das heißt, wir müssen auch anfangen. Und natürlich ist da auch Unsicherheit dabei. Und ich höre immer wieder, gerade wenn ich dann von bestimmten Interessensvertretern getrieben werden soll, heiße, keine Experimente mit den Kindern. Ich kann Ihnen sagen, ich bin Pädagoge. Jeder Schulalltag ist jeden Tag ein neues Experiment. Worauf es ankommt, ist, dass wir es pädagogisch verantwortlich ausgestalten. Dass ich die pädagogische Kompetenz bringe, da haben Sie doch völlig recht, dass ich die vor Ort bringe, wo das Kind ist. Dort muss ich sie hinbringen. Das ist für mich pädagogisch verantwortetes Experiment und das muss man auch tun. Und ich glaube, dann sind wir ein gutes Stückchen weiter. Aber das ist auch eine Frage, da muss Politik weiterhin dranbleiben. Ich tue das, ziehe mir beständig eine blutige Nase dafür ein. Aber Sie sehen, ich bin noch nicht ganz deformiert. Ich halte daran fest, weil ich glaube, die Richtung stimmt. Und nicht erst seit wir die UN-Konvention haben, das Thema ist viel älter. Und das sage ich ganz deutlich, auch wenn wir uns parteipolitisch im Moment ja sozusagen in der Koalition befinden. Das hat der Kollege Göbel 2003 gemacht. Er hat gesagt, Inklusion hat Vorrang vor separierender Beschulung. Fragen Sie mal, wie das empirisch heute hier im Land aussieht. Dann werden Sie feststellen, man braucht einen langen Atem, um dieses wirklich umzusetzen. Und man muss sich auch hart gegen den Wind stellen. Das ist nicht unterhaltsam, wenn Sie morgens die Zeitung aufschlagen und sozusagen als der Kinderschänder sich wiederfinden, nur weil Sie für Inklusion argumentieren. Aber es ist notwendig. Und daran, glaube ich, sollten wir auch festhalten.
Ja,
Herr Menzel.
Ja, ich muss mich jetzt leider aus der Runde verabschieden, weil ich noch einen anderen wichtigen Termin habe. Aber ich möchte meinen Beitrag vielleicht noch leisten. Also diese Runde zeigt aus meiner Sicht ganz deutlich, wenn verschiedene Politiker mit verschiedenen Richtungen an einem Tisch sitzen, ist das schon eigentlich Verhinderung von Zusammenführung und von Inklusion, weil jeder hat seine eigene Meinung, jeder hat seine eigene These, verfolgt sie und das behindert auch schon Fortschritt, glaube ich. Also in gewissen Teilbereichen auf jeden Fall. Ich möchte vielleicht aber trotzdem noch ein Augenmerk auf eine andere Gruppe richten. Wir haben jetzt gerade über Schüler gesprochen. In den Wochen meines Wahlkampfs habe ich junge Menschen kennengelernt, die eine Behinderung haben und die um die 20, teilweise 25, 30 waren, die in Unternehmen arbeiten, Schokolade verpacken, die man hier käuflich erwerben kann, die aber davon träumen, auch mal einen richtigen Arbeitsplatz zu haben, ja, die also auch wahrgenommen werden wollen, die aber auch in der Politik mitmachen wollen, die auch so sagen, hey, kann ich mich irgendwo engagieren politisch, die aber dann vielleicht und ganz oft teilweise gar nicht ernst genommen werden von vielen anderen und wo man sagt, ja, mach nur, mach mit, aber sie nicht begleitet und sie auch nicht unterstützt dabei, sich selber zu formulieren, selber zu artikulieren. Und ich glaube, ich denke, wäre ganz wichtig, dass wir auch ein anderes Bewusstsein in diese Richtung bringen, dass wir nicht nur ihnen Arbeit besorgen, dass sie auch dafür ordentlich bezahlt werden und auch eine Arbeit machen, wo sie sagen, da bin ich stolz drauf, die stellt mich zufrieden. Und dass wir sie genauso auch in Politik hineinbringen, dass wir also Sprache so verständlich machen, dass sie sich auch gerade Menschen mit teilweise geistige Behinderung, ja, die sich auch einbringen möchten, aber es einfach nicht können, weil sie gewisse Dinge einfach so nicht umsetzen können. Und deswegen ist, denke ich, gerade Politik und Verwaltung gefragt, viele Dinge leichter zu formulieren, einfacher und transparenter zu machen, sodass jeder mitwirken kann. So, jetzt tut mir leid, dass ich mich verabschieden muss, aber danke für die...
Sie sind nicht der Einzige, der sich verabschieden muss, sind ganz viele. Deswegen würde ich auch sagen, also das Gespräch könnte man natürlich ewig weiterführen. Ich hoffe, dass dieses Gespräch auch weitergeführt wird, auch in der Öffentlichkeit, vor allem mit der Öffentlichkeit, weil über eins waren wir uns alle einig, es fehlt immer noch die Inklusion in den Köpfen aller Menschen. Vielleicht zum Abschluss ganz kurz nochmal in die Runde. Wie sehen Sie die nächsten Schritte eigentlich für Erfurt oder für Thüringen? Wollen wir wieder die Runde anfangen mit Herrn Engelmann?
Ich sehe die nächsten Schritte in zwei Richtungen als erforderlich an. Einmal, das habe ich vorhin in Beispielen aufgezeigt, in der ganz pragmatischen Vorgehensweise bei vielen Aktivitäten, die man zu entfalten hat, bei vielen Investitionen, die man zu tätigen hat, zu reflektieren, ist das ein Beitrag zur Inklusion? Und nutze ich dabei meine Möglichkeiten auch vollständig aus oder nicht? Ansonsten, wenn das nicht der Fall ist, wenn er dieser Prüfung nicht standhält, dieser Entscheidungsvorschlag, dann muss er entsprechend überarbeitet werden. Ich sehe aber auch noch für den nächsten Schritt eine andere Entwicklung als notwendig an. Ich will die mal beschreiben als einen ethisch-moralischen Fortschritt. Es ist, denke ich, deutlich geworden, dass Inklusion zwar positiv besetzt ist in Teilen der Bevölkerung, aber keineswegs Allgemeingut ist. Und nicht alles, was gut gemeint ist in Richtung Förderung von Menschen, die etwas anders sind als andere Menschen, ist gleichzeitig ein bewusster Schritt in Richtung Inklusion. Förderung kann auch oder wird auch häufig noch so verstanden, dass es um eine individuelle Förderung geht und nicht darum, die Unterschiedlichkeit von Menschen zu akzeptieren und als einen selbstverständlichen Teil des gesellschaftlichen Lebens hinzunehmen und produktiv damit umzugehen.
Frau Stange.
Ich würde an der Stelle gern meine oder unsere zwei Hauptschwerpunkte für die Linken in den nächsten Wochen in Stadt und Land darstellen. Einmal ist es wirklich das Thema Novelle Gleichstellungsgesetz für Menschen mit Behinderung. Wie gesagt, das habe ich in meinem Landtagsbüro in der Schublade. Das werde ich, glaube ich, Ende Mai aus der Schublade herauszaubern, um da wirklich nochmal stringenter festzulegen, bestimmte Vorstellungen, wie wir uns Behindertenpolitik im Lande vorstellen, erstens. Zweitens bin ich dabei, im Land, aber auch hier in der Stadt, einen Antrag, im Landtag ist er eingebracht, zu barrierefreier Kommunikation in der Öffentlichkeit auch weiter zu vertreten. Barrierefreie Kommunikation heißt für mich erstens Landtagssitzung, öffentliche Ausschusssitzung mit entweder Gebärdendolmetscher oder Schriftdolmetscher rüberzubringen, dass die Möglichkeit besteht, diese Veranstaltungen mit zu erleben, heißt aber auch für mich Anträge, Formulare in leichter Sprache vorzulegen. Eine ganz, ganz neue, für mich auch hochspannende Entwicklung, dass Landtagsdokumente oder Petitionen, Antworten auf Petitionen für die entsprechenden Bürgerinnen und Bürger in leichter Sprache formuliert werden sollten. Das kann sowohl auf Landesebene als auch in Stadtpolitik ein Thema werden. Und ich gucke mir auf Landesebene nochmal ganz intensiv die Internetauftritte der Landesregierung an. Die waren bis gestern nicht barrierefrei, sollten es vor anderthalb Jahren schon laut Gesetz sein. Ich denke, da haben wir gemeinsam auch noch mal ein Stück Arbeit. Das sind sozusagen die Schwerpunkte. Und für die Stadt bin ich ganz gespannt. Im Juni, Anfang Juni, werden wir die Visionenkonferenz haben, auch in Umsetzung, wie ein Aktionsplan in der Stadt aussehen kann. Da bin ich auch sehr interessiert und mit Hochinteresse dabei, das zu verfolgen.
Herr Menzel.
Ja, ganz kurz. Ich möchte für die Stadt eigentlich jetzt nur sprechen. Ich würde mir wünschen, dass man so Projekte wie den Rothornweg unterstützt, dass man also praktisch was umsetzt, da wo Menschen mit Behinderung und Menschen mit keiner Behinderung zusammenleben und auch miteinander agieren, dass man solche Projekte in der Stadt unterstützt. Ich würde mir auch wünschen für die Stadt, dass es einen Plan gibt, wie man mit harten Wintern umgeht, dass Rollstuhlfahrer nicht auf einmal tagelang von der Außenwelt abgeschnitten sind, weil man vor ihrem Haus nicht geräumt und gestreut hat. Das sind so praktische Dinge. Ich glaube, dass wir einfach den Alltag auch leichter machen müssen für Menschen mit Behinderung und aber auch da Eigeninitiativen fördern, da wo sie entstehen und sie nicht blockiert, sondern auch Geld in die Hand nimmt, um solche Sachen überhaupt möglich zu machen.
Herr Spring.
Ja, ich freue mich, dass es A, solche Runden gibt und dass wir gemeinsam bemüht sind, den Gedanken der Inklusion und die Umsetzung der UN-Konvention voranzubringen. Ich wünsche uns dabei allen Erfolg für uns alle, Betroffene, Nicht-Betroffene, und für die Blinden-Selbsthilfe kann ich Ihnen versprechen, dass wir das unterstützen, wo es auch immer nur geht.
Herr Panse.
Ich wünsche mir, dass wir die Diskussion in einem breiteren, größeren Rahmen miteinander führen, weil ich nach wie vor überzeugt davon bin, es braucht mehr als die engagierten Sozialpolitiker in allen Parteien, die dieses Thema verfolgen. Es braucht am Ende Mehrheiten und das setzt voraus, dass man mit allen das diskutieren kann. Ein zweiter Punkt, ich wünsche mir den Blick dafür, dass jeder Mensch dabei berücksichtigt, er kann selber in die Situation kommen. Wir haben gerade mit den Veränderungen, auch demografische Entwicklung unserer Gesellschaft, die auch immer älter wird, die Situation, dass in der letzten Phase des Lebens für viele Menschen eine ganze Menge an Beeinträchtigungen eine Rolle spielen, die andere Menschen ihr ganzes Leben lang, mit denen sie ihr ganzes Leben lang klarkommen müssen. Deswegen ist die Frage barrierefreier Wohnraum beispielsweise oder barrierearmer Wohnraum auch immer ein Thema, was jeder für sich selber auch im Blick haben muss, dass ihn das irgendwann betreffen kann. Deswegen nichts etwas ist, wo wir über jemanden anderes sprechen, sondern über eine Situation reden, die einen selber auch immer wieder betreffen kann. Deswegen glaube ich, dann ist auch eine größere Akzeptanz auch da, wenn man versteht, Menschen sind unterschiedlich, Menschen brauchen Chancengerechtigkeit, da bin ich sehr wohl dabei. Wir können nicht die Menschen gleich machen, das können wir und wollen wir nicht, aber wir müssen ihnen zumindest die Chancen und die Teilhabemöglichkeiten eröffnen. Das ist das, was ich mir wünsche.
Herr Merten.
Also ich habe einen relativ schlichten Wunsch, dass am Ende der Legislaturperiode genau die Förderschulquote haben, die alle anderen Bundesländer auch haben, und dass wir unsere Inklusionsquote verdoppelt haben.
Herr Dr. Brockhausen.
Ja, also für mich steht an als nächstes und wichtigstes, dass die Novellierung des Thüringer Gleichstellungsgesetzes, das hört sich etwas einfach an, aber es geht um auch da schon eine breite Verbesserung der Bedingungen für diejenigen, die für Menschen mit Behinderung arbeiten, wie auch für die Menschen mit Behinderung selbst. Also dort ist sehr viel zu tun und dort sind Kompetenzen auszuweiten für meine Kollegen Behindertenbeauftragte. Geht es für mich natürlich insbesondere jetzt um die Umsetzung der UN-Konvention. Die haben wir ja nun, die Umsetzungsebene Thüringen haben wir ja nun gerade verabschiedet erst. Und dort bin ich sehr froh, dass es so weit gekommen ist. Und ich bin sehr sicher, dass sich auf dieser Basis, auf dieser Ausgangsbasis, doch eine ganze Menge weitere Diskussionen entwickeln werden und man immer wieder feste Punkte hat, auf die man sich beziehen kann und wo man dran arbeiten kann. Die Basis ist da. Ich glaube, da wird sich viel drauf entwickeln und ich hoffe darauf sehr. Und schließlich, wir haben sehr viel über Schulen gesprochen und über Kinder und Fortbildung und so weiter. Es besteht ja zur Zeit auf Landesregierungsebene der Beirat für inklusive Bildung. Dort wird kanalisiert und diskutiert in sehr intensiver Art und Weise, wie es sich fortentwickeln soll, Bildung für Kinder fortentwickeln soll. Und für mich ist ganz praktisch der Ausgangspunkt der künftigen Entwicklung sind die Kindergärten. Für mich ist es ein Prozess, der bei den Kindergärten anfängt und bei den Tageseinrichtungen und so weiter und der durchgeht bis zum Abschluss. Und dort wird sich nach und nach, muss sich entwickeln, auch die Kompetenz der Lehrer, die Kompetenz der Eltern, die Kompetenz aller Beteiligten und so weiter. Da ist sehr viel zu tun, aber da habe ich große Hoffnung drauf und da werde ich sehr darauf achten, dass es dort auch entsprechend weitergeht.
Und zum Schluss noch Herr Kinscher.
Ja, spannende Diskussion. Ihnen wünsche ich weiter, Herr Staatssekretär, viel Kraft bei dem dicken Fell, wie Sie es formuliert haben, bei der Durchsetzung dieser sicherlich großen Ziele. Und die werden lange noch uns beschäftigen oder diese Gesellschaft beschäftigen. Und was ganz Pragmatisches, wir werden übernächste Woche in der Beiratssitzung, der Beirat für Menschen mit Behinderungen, und ich glaube, das sollten wir jetzt noch auf die Tagesordnung setzen, uns damit auseinandersetzen, wie es sein kann, dass es 20 Jahre nach der Wende oder 22 Jahre nach der Wende wir jetzt feststellen, dass bei den durchgeführten Wahlen so viele Probleme aufgetaucht sind, was die Barrierefreiheit anbelangt. Es war noch nie so ein Thema wie jetzt. Wir haben auch als Lebenshilfe da Erfahrungen machen müssen, die wir noch nie machen mussten, mit Problemen bei der Wahl. Herr Müller hat es vorhin angesprochen. Also das ist ein ganz, bestimmt nicht so ein großes Ziel, wie wir sie hier formuliert haben, aber ein ganz pragmatisches kommunales hier, dass das uns bei den nächsten Wahlen nicht wieder passiert, dass diese Ausgrenzungen da passieren. Hier in der Stadt Erfurt, übernächste Woche haben wir Termin, ne? Glaube ich jedenfalls, ja genau, übernächste Woche. Und das nehme ich mit aus der heutigen Runde.
Vielleicht ist es auch so, dass die Betroffenen jetzt eher dazugehören möchten und auch ihre Wünsche offener äußern, als es noch in den letzten Jahren gewesen ist. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich. Das war der zweite Teil der Inklusionstage im Rahmen des europaweiten Protesttages der Menschen mit Behinderungen, heute aus dem Schauplatz am Dom. Um 14 Uhr gibt es noch einmal die Theateraufführung Die Bremer Stadtmusikanten, für alle, die es vorhin leider nicht sehen konnten. Und ich würde mir auch wünschen, dass wir uns in dieser Runde oder in einer größeren weiterhin mit diesem Thema beschäftigen. Und mein Wunsch ist auch, dass immer die Betroffenen mitgehört werden und mit zu Rate gezogen werden, denn nur Sie selber können sagen, was wirklich für Sie wichtig ist.
Wir bedanken uns in der Runde und natürlich auch an das Publikum einen herzlichen Dank. Und ich bin ja mal gespannt, heute war der Schwerpunkt dann doch die Bildung. Bildung ist immer ein Thema, das ganz, ganz ungern im Wahlkampf behandelt wird, weil es ein heißes Eisen ist. Ich bin ja gespannt, nächstes Jahr sind Landtagswahlen, übernächstes Jahr, Entschuldigung, ob Inklusion in der Bildung dort auch eine Rolle spielen wird. Vielen Dank und einen schönen Tag noch. Vielen Dank.